Gabi Fröhlich begrüßt Sie zu dieser Lebenshilfe-Sendung. Wir sprechen heute über den Medienkonsum von Kindern, ein Dauerbrenner im Leben vieler Eltern heute. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Bekannten. Sie erzählte mir, dass bei Ihnen im Laufe dieses Jahres eine Art Bastion gefallen sei, und zwar als Ihr Sohn zum 11. Geburtstag ein Smartphone geschenkt bekommen habe von den Eltern. Die Frau ist Lehrerin und zwar eine, wie ich finde, sehr engagierte und auch verantwortungsbewusste Mutter von zwei Jungs. Ihre Worte stehen wahrscheinlich für die Gefühle vieler Eltern. Sie sagte mir, eigentlich finde ich das mit dem Smartphone auch nicht gut, aber jetzt haben auch die beiden besten Freunde des Jungen ein Smartphone, sodass alle auf dem Schulweg daddeln. Und ich wollte nicht, dass mein Sohn ein Außenseiter ist. Die Welt der Medien ist im Leben unserer Kinder auf eine geradezu umstürzende Weise präsent geworden in den letzten Jahrzehnten und Jahren. Während es früher vorwiegend um die Kampffrage ging, Glotze ja oder nein und was davon und wie viel, geht es heute um eine ganze Art und Weise der Kommunikation untereinander, um eine Jugendkultur, um Selbstverständnis, Selbstdarstellung, um dabei oder nicht dabei sein. Die Entwicklung überstürzt sich geradezu. Viele Eltern haben dabei den Eindruck, den Anschluss längst verloren zu haben und sind völlig verunsichert. Kinder und ihr Umgang mit Medien, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin, Ehe- und Familienberaterin, mehrfache Buchautorin. Herzlich willkommen, Frau Horn.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Horn, Sie halten Vorträge in Seminaren, aber auch in Schulen und Gemeinden zu den verschiedensten Themen, die vor allem um den Bereich Beziehungen und auch Erziehung kreisen. Zu Ihren Themen gehört dabei auch schon seit einigen Jahren das Thema Medien. Warum haben Sie das im Programm?
Ja, weil es immer wieder von den Eltern auch gefragt wird, wie sind Sie denn umgegangen? Jetzt muss ich zum Hintergrund vielleicht dazu sagen, dass wir eine Familie mit 7 Kindern sind. Wir haben also eine Tochter und 6 Söhne. Und von daher ist das vielleicht auch deswegen gerne eine Frage, wie sind Sie denn konkret damit umgegangen? Und da wir im Allgemeinen, wenn ich referiere, bin ich sehr ehrlich. Und von daher fragen die Menschen mich auch gerne nach meinem Rat.
Also Sie haben selbst die Erfahrung gemacht, Kinder eben in einer Welt der zunehmenden Medienpräsenz, würde ich mal sagen, groß zu ziehen. Wobei das Thema Smartphone und so Ähnliches, gab es das schon, als Ihre Kinder so um die 10, 11, 12, 13 waren?
Nee, ich muss gestehen, also unsere Kinder sind jetzt 33 Jahre bis 21 Jahre und wir hatten jetzt gerade eine Hochzeit am Wochenende. Und da haben unsere Kinder auch gesagt, naja, wir sind vielleicht noch die Letzten, die gerade so durchgerutscht sind, dass man auch nicht nur mit Medien groß geworden sind, sondern dass es auch sehr viele andere attraktive Angebote gab.
Können Sie denn nachvollziehen, dass Eltern sich heute, wo das Ganze doch noch mal viel präsenter geworden ist als zu der Zeit, als Sie als Mutter die Kinder klein da hatten, dass die sich oft unsicher und hilflos fühlen?
Ja, auf jeden Fall kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das, was wir aber auch zunehmend auch beobachten, ist, dass Eltern überhaupt sehr verunsichert sind und vor allen Dingen strenge Nein sagen, Disziplin gerne als Fremdwort in der Erziehung haben wollen. Und sie wollen eigentlich gerne nur in Harmonie mit ihren Kindern leben, was ich auch gerne wollte. Also Kinder nur lieben und man denkt, dann klappt das schon von alleine. Aber dieser große Raum von Erziehung, der muss zunehmend wieder mehr Platz haben, glaube ich. Und dann könnte man sich auch viel ersparen, wenn man Regeln aufstellt und die auch durchzieht, aber nicht zu viele Regeln vielleicht hat. Ich habe in der Vorbereitung zu dem Vortrag, habe ich unseren jüngsten Sohn gefragt, sag mal, wie hast du unsere Medienerziehung erlebt? Und was für mich total überraschend war, ist, dass er sagte, Mama, da möchte ich dir als erstens danken für deine Medienerziehung. Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagte, also ich wäre schon in der Gefahr gewesen, auch komplett in diese Computerspiele abzurutschen. Aber du hast mir immer wieder Alternativen geboten. Du hast mir sehr früh die Möglichkeit gegeben, in einen Verein zu gehen. Ich habe sehr aktiv Handball gespielt. Und da konnte ich einfach nicht am Wochenende sagen, nee, ich will jetzt Computer spielen. Ich wusste, die Mannschaft braucht mich. Und ich war auch recht gut im Handball, sodass ich da auch ganz viel Selbstwertgefühl entwickeln konnte, was man bei dem Computerspielen vielleicht auch nicht unbedingt erlebt. Oder du hast immer wieder auch selber, habt ihr dafür gesorgt, dass wir als Familie Ausflüge gemacht haben, gespielt haben. Und so habe ich gemerkt, es gibt noch was anderes außer Computer. Und das war ganz, ganz wichtig. Und dafür möchte ich dir danken. Und interessanterweise sagte er noch etwas Zweites. Er sagte, ihr wart bereit, Regeln aufzustellen und die auch zu kontrollieren. Also wenn du gesagt hast, du darfst jetzt eine Stunde an den Computer, dann bist du nach der Stunde hochgekommen. Und ich habe oft gesagt, was, wieso höre ich denn jetzt schon die Schritte meiner Mutter auf der Treppe? Es ist doch noch gar nicht so weit. Und dann habe ich gesehen, doch, die Stunde war schon rum, weil man verliert sich oft. Und das fand ich sehr schön, wie er das so schon sagen konnte, sogar mit 17 Jahren. Das hat mich sehr überrascht.
Also da höre ich schon jetzt einen Punkt heraus. Das heißt, Sie haben versucht, als Eltern Alternativen anzubieten, auch zu den Medien?
Ja, also wir hatten zum Beispiel auch regelmäßig den Freitagabend haben wir als Familienabend deklariert. Da haben wir was Schönes zusammen gemacht. Wir haben zusammen gekocht. Wir haben natürlich auch mal einen Film geguckt. Wir haben zusammen gespielt. Und das haben die Kinder immer sehr, sehr gerne wahrgenommen. Und das war wie so eine Tradition, die so früh gelernt worden ist und wo sie sehr viel Gutes rausgezogen haben.
Jetzt ist es so, dass viele Eltern darüber klagen, dass der soziale Druck unter den Kindern und Jugendlichen wahnsinnig angewachsen ist. Sie haben gesagt, die Eltern sind insgesamt in der Erziehung unsicherer. Sie möchten nicht zu viele Regeln aufstellen. Sie hoffen und wünschen sich, dass es über Verständnis und Dialog und so irgendwie funktioniert. Und das bewirkt natürlich auf der anderen Seite, dass die Kinder sehr selbstbewusst auftreten oft. Also auch sehr, auch ja zu Selbstbewusstsein erzogen werden von der, auch der schulischen Umwelt. Und die können natürlich dadurch auch die ganze Altersgruppe einen recht starken emotionalen Druck auch ausüben dadurch.
Ja, da sprechen Sie einen richtigen Punkt an. Das beobachte ich auch, dass Kinder sehr, sehr selbstbewusst auftreten und man schon auch in Diskussionen sehr gute Argumente braucht, um da die Diskussion wirklich führen zu können. Das, was ich so beobachte, ist, dass wir halt uns auch gerade diesen Medien gegenüber vielleicht verhalten wie so dem Riesen Goliath gegenüber, dass wir denken, wir haben überhaupt keine Chance und gut, dann machen wir halt einfach mit, wie es ist. Aber ich glaube, dass nicht das Problem ist, dass es die Medien gibt, sondern eher, wie wir mit diesen Medien umgehen. Und das müssen wir unseren Kindern beibringen, wie sie sich selber da verhalten in Bezug auf die Medien. Und unser mittlerster Sohn, der hat mal gesagt, Mama, wenn du so Vorträge hältst für Teenager-Eltern, dann ermutige doch die Eltern, dass sie, wenn sie in Urlaub mit den Kindern fahren, dass dann mindestens für eine Woche das Handy mal komplett aus ist und Smartphone und dass es keinen Internetzugang gibt. Und dass man einfach auch heute noch spürt, es ist Leben möglich ohne diese Medien. Und dann habe ich so augenzwinkernd zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob die Väter das aushalten. Und da kommen wir halt auch wieder zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wie ist denn unser Vorbild? Weil es ist natürlich Unsinn, Kindern zu sagen, also du musst einen Fahrradhelm tragen, aber ich trage keinen. Einer unserer Söhne sagte dann mal, wieso ist dein Kopf nicht so viel wert wie meiner? Also die Vorbildfunktion ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige. Was sehen Sie denn an uns? Und es sind nicht nur die Gleichaltrigen, das ist genau das Gleiche, wie wenn ein Kind dann Schimpfworte benutzt und wir sagen, naja, das ist jetzt im Kindergarten. Aber andere, die zu uns in die Familie kommen, sagen, nee, das ist nicht vom Kindergarten alleine, also ihr benutzt die auch. Wie, was, wir benutzen die auch? Nein, stimmt nicht. Also von daher sind wir auch leicht bereit, anderen Gruppen die Schuld zu geben und wir gucken gar nicht selber hin, was lernen die Kinder denn von uns? Und wenn sie sehen, okay, beide Eltern sind berufstätig, sie kommen nach Hause, das Erste, was sie machen, einen Computer, E-Mails checken und, dann fragen sich Kinder vielleicht auch, ja, also was wird uns denn vorgelebt?
Da ist es vielleicht auch mal gut, auf die Kinder zu hören. Nämlich manchmal nimmt man ja vielleicht den eigenen Medienkonsum gar nicht so sehr als solchen wahr. Wenn zum Beispiel das Telefon penetrant klingelt während des Essens und immer ein Erwachsener aufsteht, um ans Telefon zu gehen, dann, wenn man genau hinhört, meckern die Kinder ja durchaus auch mal.
Ja, das ist richtig. Also bei uns ist es auch so, dass wir haben zum Beispiel so einen Rasencomputer, der uns den Rasen mäht. Und mein Mann, der guckt dann ganz oft raus und dann hakt er und dann läuft er raus und die Kinder sagen auch, ja, also der Papa guckt immer auf diesen Rasencomputer. Und wir gucken halt aufs Handy. Was ist der Unterschied? Unsere Gemeinschaft wird hier zerstört und wir können nicht zusammen miteinander essen. Und das ist richtig. Also auch dann den Anrufbeantworter anzumachen oder auch das Smartphone leise zu stellen. Also wir haben jetzt auch im Moment den Kampf, dass wenn wir zusammen essen und dann klingeln die Handys und jeder guckt auf sein Handy und ich sage, was ist denn hier los? Hört mal, während des Essens schalten wir das Handy aus. Und dann sagen die Kinder, das gilt dann aber auch für euch. Ja, haben wir gesagt, klar, es gilt auch für uns. Also von daher ist da ein wichtiger Punkt angesprochen, dass wir selber uns vielleicht mal in den Spiegel gucken und sagen, wie sieht das denn bei uns aus? Weil die Kinder kommen selten auf andere Leute. Meistens imitieren sie das, was sie zu Hause sehen.
Sie haben eben gesagt, die Kinder können heutzutage viel besser diskutieren, vielleicht als noch früher, also schon früher vor allem diskutieren und argumentieren. Ist es da eigentlich richtig, mit den Kindern zu diskutieren oder machen wir, wie manche Erziehungsberater auch immer wieder bemängeln, zu viele Worte?
Ja, ich glaube schon, dass wir oft zu viele Worte machen. Also mein Schwiegervater, der hat mich mal beobachtet und hat gesagt, boah, also was deine Kinder alles am Tag entscheiden müssen. Schon mit 3, 4 Jahren sagst du, möchtest du ein Leberwurstbrot oder ein Käsebrot? Möchtest du die blauen Schuhe anziehen oder die roten? Boah, sagte, am Tag müssen die 1000 Entscheidungen treffen. Also wir haben unserem Kind einfach ein Leberwurstbrot geschmiert und das hat es gegessen. Und so geht das halt weiter, dass wir sehr, sehr viel ihnen überlassen und sie ganz, ganz viele Entscheidungen bekommen und uns selber übernehmen. Und wir diskutieren teilweise eine ganze Stunde rum, statt dass wir sagen, hör mal, jetzt ist Schluss, jetzt wird das so gemacht. Und wir haben das auch jetzt, wenn man jetzt an die Pubertät denkt, haben wir gesagt, okay, wir möchten Diskussionen zulassen, wir möchten mit den Kindern Argumente austauschen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass ich sage, okay, aber das ist meine Meinung, in diesem Hause wird es so und so gemacht. Und ich habe dafür die Verantwortung vor uns, vor euch, aber später auch vor Gott, muss ich sagen, das habe ich in meinem Haus zugelassen oder nicht. Und was weiß ich, in meinem Haus werde ich dafür sorgen, dass keine Pornografie geguckt wird, soweit das in meiner Hand ist zum Beispiel. Ich werde gucken, dass verbiete ich es euch, ich rede mit euch darüber, warum, wieso, weshalb, dann spiele ich auch noch Schutzprogramme auf und ich werde es nachkontrollieren, ich gucke die Wege nach und. Und ich glaube, das ist was Kinder letztendlich, zwar im Moment vielleicht nicht, aber auf Dauer achten. Also wir haben da ganz viel Dank von unseren jetzt erwachsenen Kindern bekommen, dass wir da konsequent waren und all unsere Energie auch reingesteckt haben und in dieser Zeit nicht als erste Priorität hatten, ich möchte der beste Freund meines Kindes sein, sondern ich habe einen Erziehungsauftrag und den will ich so gut es geht führen. Und ich will auch bereit sein, diesen Kampf zu führen, auch auszuhalten, dass mein Kind mich dann in dem Moment nicht mag oder sagt, du bist doof oder noch schlimmere Worte sagt. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch ein Weitziel haben. Wo will ich denn mein Kind hinbringen? Und ich hatte neulich noch eine Diskussion mit meinem Sohn und er sagte, na, in dem Bereich haben wir aber doch ganz schön viel Druck gekriegt. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn du es jetzt auf die Dauer deines Lebens, du bist jetzt 25, siehst, wie würdest du es denn dann sagen? Und dann sagte er, ja, dann würde ich es schon sagen, dass es nicht schlecht war. Also das ist ja schon viel, wenn man das so dann sagen kann.
Was meint ihr mit Druck bekommen?
Ja, dass wir halt doch auch eine stringente Erziehung hatten. Das war was, was ich gesagt habe, hier in unserem Haus schläft ihr nicht in einem Zimmer zusammen, Junge und Mädchen. Oder so viele Dinge halt aufgestellt haben in unserem Haus an Regeln, die wir dann auch durchgezogen haben. Mhm. Und das wird ja natürlich als Druck empfunden, weil viele andere Eltern machen das halt nicht, ne?
Das klingt jetzt auch nach viel Engagement. Das heißt, ich höre schon, das haben Sie auch gesagt, man muss auch Kraft und Energie hineinstecken. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da gegen den Ansturm von außen diese Schutzmauern hochzuhalten. Vor allem, wenn die Kinder das selbst mit hineintragen, auch diesen Außendruck. Es gibt ja Eltern, die, das habe ich auch schon von einem Vater gehört, einem, der bezeichnenderweise selbst irgendwie in der IT-Branche arbeitet und den ich gefragt habe, wie macht ihr das mit euren Kindern? Und genau, du kennst dich ja aus, wie macht ihr das mit den Kindern und Medien? Und der sagte dann halt auch, hat er gesagt, ganz einfach, die haben einfach nichts. Ich weiß als IT-Fachmann, was für Gefahren es bringt. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich meine Kinder diesen Gefahren aussetzen kann. Und da habe ich gefragt, ja, und interessehalber, wie nehmen die das an? Fühlen die sich als Außenseiter? Ja, die fühlen sich schon manchmal als Außenseiter, sagte er, war seine Antwort. Aber auf der anderen Seite verstehen sie auch, dass sie dann aus vielen anderen Problemen raus sind. Nämlich, man wird ja auch zum Außenseiter, wenn es um Cybermobbing oder sowas geht. Und es hat auch Vorteile, in dem Ganzen einfach nicht drin zu sein. Kurz und knapp gesagt, er hat sich gesagt, warum machen wir uns das Leben so schwer? Wir machen da einfach die Schotten dicht, also jedenfalls was alles, was Internet und Außen und Chatten und WhatsApp und so weiter angeht, gibt's bei uns einfach nicht aus, einfach. Und ich habe selber auch nicht, wir brauchen das nicht, Punkt.
Ja, aber da haben Sie einen wichtigen Satz am Schluss gesagt. Wir haben das selber auch nicht. Er ist Vorbild. Ne? Er hat gesagt, ich habe auch kein WhatsApp zum Beispiel oder so. Ich bin Vorbild.
Das ist natürlich dann die Variante, die weniger kräfteraubend ist, als zu sagen, ich überlege, was geht nicht bis dahin und ich stelle da eine Grenze auf und muss gucken, dass diese Grenze auch eingehalten wird, ist der kräfteraubendere Weg.
Das ist richtig, aber es gibt wirklich einige Dinge, ich weiß noch, die Frau Ursula von der Leyen, die hat mal gesagt, unsere Kinder haben keinen Computer auf dem Zimmer gehabt. Es gibt einen Computerraum, wo ein Computer stand und dann wurde halt gesagt, wer muss wann rein, wer braucht was für die Schule und so weiter oder auch wer möchte wann spielen, das wurde halt festgelegt. Aber es gab halt einen Raum, der sozusagen auch jederzeit zugänglich war für mich, dass ich gucken konnte, was machen die Kinder. Und unser einer Sohn, der hat gesagt neulich, Mama, als ich so 12, 13 war, hätte ich einen Fernseher geschenkt gekriegt von einem Klassenkameraden. Und ihr habt gesagt, nein, du bekommst keinen Fernseher auf dein Zimmer. Und wir haben auch in der oberen Etage nur in einem Zimmer einen Fernsehanschluss. Ansonsten gab es keinen Fernsehanschluss. Und dann sagte er, das ist mir jetzt nochmal so zu bewusst gekommen, dass ich mich dafür bedanke, dass ihr das gemacht habt, dass ihr diesen Kampf geführt habt, dass ich den Fernseher nicht bekommen habe. Damals war ich stinkesauer auf euch und dachte, so eine gute Chance, ich kriege den kostenlos. Aber ihr habt es nicht erlaubt. Und wir haben halt, als diese ganze Sache mit Handys und Smartphones losging, haben wir halt zum Beispiel auch gemerkt, dass unsere Kinder teilweise nachts zwischen 3 und 4 haben die Mädchen angerufen oder so und waren dann natürlich am nächsten Morgen müde und nicht ausgeschlafen. Und von daher finde ich das auch legitim, wenn man sagt, abends, was weiß ich, um 10 kommen die Smartphones oder die Handys, kommen unten in den Flur. Ja, und am nächsten Tag könnte sie wieder abholen. Aber nachts braucht man kein Smartphone am Bett. Man kann das ausstellen. Und ich finde das, man sagt manchmal so von der Außendisziplin zur Innendisziplin. Also erst brauchen sie unsere Wände, die wir aufstellen, und dann bauen sie sich selber Wände. Und ich erlebe das bei unseren Kindern jetzt schon, dass die sich selber Barrieren bauen. Dass sie zum Beispiel abends ihre Handys zwar im Bett haben, aber die komplett ausgeschaltet sind. Ich kann die nachts nicht erreichen. Ich kann die auch tagsüber oft nicht erreichen, weil sie sagen, das ist mir jetzt wichtig, dass ich hier ganze Konzentration habe. Mama, das musst du verstehen, dass du mich 5 oder 7 Stunden gar nicht erreichst oder dass ich nicht sofort zurückrufe. Und das ist etwas, was sie sich selber schon für sich gemerkt haben. Oder unser einer Sohn, der hat jetzt mit 3 anderen Freunden zusammen eine Tour durch Schweden gemacht, auch mit dem Rucksack, sind sie einen Wanderweg gelaufen. Und der eine Freund, der hat dann von seiner Mutter gesagt bekommen, aber dann schick doch mal ab und zu mal ein Bild oder mal eine SMS oder so. Und da hat er gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich freue mich so auf eine Woche mal kein Terror durch Smartphone oder Handy, dass es das überhaupt noch gibt. Stille Ruhe in der Landschaft, da freue ich mich drauf. Also da sehen Sie, dass das auch eine andere Dimension hat, wo die Kinder auch merken, da wird was von mir verlangt, diese ständige Präsenz. Ich komme gar nicht mehr zu mir selber. Ich komme gar nicht mehr in meinem Leben vor, weil ich immer ständig reagiere. Und ihnen dann Hilfen zu geben, wie kannst du dich denn schützen davor? Und ihnen auch Mut zu machen, du musst nicht sofort antworten, auch bei mir musst du nicht sofort antworten. Ich kann das aushalten, wenn du mal 3, 4 Stunden dich nicht meldest oder so. Und das, glaube ich, ist eher wichtig, dass wir unsere Kinder lehren, mit Medien gut umzugehen, denn keiner will heute mehr auf Internet und Smartphone und so verzichten. Aber die Frage ist, wie gehen wir gut damit um, sodass es uns nützt und wir nicht im Internet nützen.
Ist das auch der Grund gewesen für die Entscheidung, dass Sie die Medien nicht komplett aus Ihrem Haushalt verbannt haben?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe mal ein sehr schönes jüdisches Sprichwort gehört. Begrenzen Sie nicht Ihr Kind auf das, was Sie gelernt haben. Denn es ist in einer anderen Zeit geboren. Also begrenzen Sie nicht Ihr Kind auf das, was Sie gelernt haben, denn es ist in einer anderen Zeit geboren, sagt ein jüdisches Sprichwort. Und ich habe neulich mit unserer Tochter gesprochen und dann sagte sie, Mama, uns ist erst nach dem dritten Mal aufgefallen, dass ein junger Mann nie mehr bei Feiern dabei war. Und dann haben wir ihn gefragt, sag mal, warum kommst du denn nicht? Und dann sagte er, ich bin nie eingeladen worden. Er sagte, wie? Es gab doch immer, bei Facebook wurden doch immer alle eingeladen. Die Gruppe wurde immer komplett eingeladen. Er sagte, ich bin aber nicht bei Facebook. Und so ist er rausgefallen. Und das ist erst nach der dritten, vierten, vierten aufgefallen, dass dieser junge Mann nie mehr dabei war. Und aus diesen Gründen kann man auch verstehen, dass es heute anders ist. Zum Beispiel sagte einer meiner Söhne, weißt du, die schreiben mal kurz, wir treffen uns gleich auf dem Fußballfeld, aber ich weiß es nicht, ich kriege es nicht mit. Also kann ich mich nicht mit ihnen treffen. Und das ist die Schwierigkeit, dass auch soziale Kontakte dadurch verloren gehen, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, es gibt gar nichts.
Das ist ja dann besonders schwierig, wenn es auch das ganze schulische Umfeld betrifft. Da fragt man sich als Eltern auch, kann man da irgendwie vorbauen, dass die Kinder gar nicht so früh schon in eine solche Situation geraten?
Ja, also ich möchte auch Mut machen, als Eltern sich auch zusammenzuschließen. Also wenn Kinder bei anderen Eltern sehen, oh Mann, die machen das ja auch so wie meine Eltern, ist es natürlich leichter. Und ich glaube, auch da könnte man vielleicht als Klassengemeinschaft vielleicht gemeinsame Regeln aufstellen. So wie wir ja auch, wenn wir die Kinder auf Klassenfahrt gehen, da wird gesagt, also bitte nicht mehr als 5 € Taschengeld mitgehen oder 20 oder je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und die Eltern versuchen sich daran zu halten, damit nicht der eine halt da total auftrumpfen kann und das Geld raushauen kann und alle stehen da und denken, oh, sondern man versucht sich dann auf eine, ja, auf etwas zu einigen, sagen wir mal 5 oder 10 €. Und so könnte man sich ja auch in dem Bereich der Medien vielleicht mal als Eltern austauschen einer Klasse und sagen, wie wollen wir damit umgehen? Und wenn wir alle sagen, was weiß ich, unsere Kinder sollten kein Smartphone kriegen oder, ist es leichter, als wenn nur eine einzige Familie das macht. Und vielleicht würden die anderen ja auch so handeln, aber sie sagen, ja, aber wenn doch alle das ist, will ich mein Kind nicht ausschließen. Aber eigentlich glaube ich, dass viele Eltern also glücklicher wären, wenn man da an einem Strang ziehen würde und sagt, lass uns doch das Alter wieder hochschrauben. Es wird immer jedes Jahr runtergeschraubt, aber warum können wir es denn nicht auch wieder mal hochschrauben?
Da rechtzeitig auch eingreifen, bevor der Zug abgefahren ist. Medien und Kinder ist unser Thema in der Lebenshilfesendung und Frau Dr. Ute Horn, Buchautorin und Beraterin in Ehe-, Familien- und Erziehungsfragen, ist unsere Referentin. Ich denke, das Thema Medien, Kinder, ihr Umgang mit Medien beschäftigt viele von uns und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Darum jetzt auch schon die Nummer zu dieser Sendung 089 517 008 008. Vielleicht haben Sie Fragen, Anfragen als Mutter, Vater, als Oma oder Opa. Wie können wir da richtig mit umgehen mit diesem Thema, das in seiner Entwicklung so rasend voranschreitet, dass wir kaum noch mitkommen? 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Und wir sprechen gleich weiter mit Frau Dr. Horn nach einer kurzen Musik. Kinder und ihr Umgang mit Medien, das ist ein Dauerbrenner für Eltern, die sich fragen, wie können wir unsere Kinder in unserer Zeit aufwachsen lassen, so dass wir sie am Ende guten Gewissens in das Leben gehen lassen können. Es ist unser Thema auch in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin und Familienberaterin. Und wir haben nun eine erste Anruferin unter der Nummer 089 517 008 008. Es ist Frau Babel aus München. Grüße Sie, Frau Babel.
Ja, grüß Gott, hier ist Verena Babel aus München. Und ich habe eine Frage. Ich bin eine Großmutter und mein Enkel, der wird jetzt 11 Jahre, und meine Tochter, die möchte ihn auch immer bewahren ein bisschen, ne, von dem ganzen Zeug und von dieser Entwicklung. Aber die stehen schon, Sie haben recht, die stehen schon sehr unter Druck, die Kinder, ja, die müssen mitmachen und so weiter. Hallo?
Ja, wir hören Sie noch.
Mhm. Ja, und ich weiß oft gar nicht, wie ich meiner Tochter dann helfen kann, weil ich selber bin hilflos und ich kann gar nicht viel helfen. Und wenn er kommt, dann ist ihm langweilig bei mir und dann hat er da so ein kleines Ding und spielt da rum. Und ich weiß gar nichts von meinem Enkel eigentlich, weil der sitzt da und spielt rum und ihm ist langweilig und dann kommen sie nicht mehr zum Besuch. Man kann aber auch nicht ran an die Kinder dann.
Frau Babel, ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar für diesen Bericht, denn ich glaube, das ist wirklich ein Bericht aus unserer Wirklichkeit heute. Frau Horn, was kann man dazu sagen? Was kann man da für Hilfestellungen geben?
Ja, die Frage ist, Langeweile war das Stichwort. Den Kindern ist langweilig und dann beschäftigen sie sich mit Smartphone und gucken Fernseher oder machen das oder das. Und da ist die Frage, können wir da ansetzen? Was können, und gerade Großeltern, denke ich immer, haben so tolle Kompetenzen, die sie ihren Enkeln weitergeben können. Also was ist das Wissen, was sie ihrem Enkel weitergeben können? Also mein Vater hat zum Beispiel Briefmarken gesammelt und dann hat er sie mitgenommen in das Zimmer und hat ihnen tolle Briefmarken gezeigt und erklärt, wie wertvoll die sind und wo die auf der Welt sind. Dann haben die auf dem Atlas gesucht, wo ist denn jetzt hier Äthiopien oder so, guck mal, da habe ich eine tolle Briefmarke draus oder so, oder das ist die teuerste Briefmarke, die ich habe. Und er hat sie versucht, dann in seine Welt der Briefmarken hineinzunehmen. Oder ich bin zum Beispiel jemand, der backt und kocht sehr gerne. Und dann frage ich halt jetzt meine Kinder, ich habe erst ein Enkelkind von 15 Monaten, was würdest du denn gerne mal backen oder kochen? Und dann sagt das Kind, boah, Nussecken, kann man das selber machen? Ja, komm, wir machen das. Wir gucken mal ein Rezept raus und wie kann man das einkaufen, was kann man da machen? Also sie haben bestimmt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was sie ihrem Kind weitergeben können, ihrem Enkel. Oder halt, wenn es jetzt ein Enkelsohn ist und der Großvater schnitzt oder repariert irgendwas, dieses Kind mitnehmen. Und dann glaube ich schon, dass es auch keine Langeweile ist. Oder mal überlegen, einen Ausflug in den Zoo oder wo auch immer man geht. Also gerade die Beziehung Enkel-Großeltern ist doch oft so, dass da einfach eine ganz große Liebe sowieso schon da ist. Oder halt Gesellschaftsspiele spielen mit dem Kind. Vielleicht kann man auch mal ein Spiel am Computer zusammenspielen, dass man denkt, oh, meine Oma, die ist ja gar nicht von gestern, sondern die kann ja sogar das spielen. Aber wir haben auch unseren Kindern die Spiele nahegebracht, die wir als Kinder gerne gespielt haben. Also zum Beispiel Doppelkopf haben wir sehr gerne gespielt oder Scrabble oder sowas und haben ihnen immer wieder Angebote gemacht, das doch mit uns zu machen. Und ich glaube, dass da ganz viel noch ist, wenn sie da mal drüber nachdenken, was sie machen können. Also ich weiß auch, meine Kinder, die sind dann zu Paten gefahren. Bei einem Paten haben sie gelernt, der war halt auch Imker noch als Hobby. Da haben sie gesehen, wie man Honig macht. Oder ein anderer Mann, der hat sogar selber mal Bier gebraut. Also man könnte viele, viele Dinge, glaube ich, könnte man Kinder ranführen. Und viel Wissen geht ja verloren. Also mein Sohn, der ist jetzt erwachsen und hat einen kleinen Balkon im Moment und der zieht jetzt Tomaten und Gurken und Paprika und hat seiner Großmutter gestern ganz stolz gezeigt, guck mal, Oma, das habe ich bei dir immer gesehen, wie du das gemacht hast und jetzt mache ich das auch auf meinem Balkon. Überlegen Sie mal, Frau Babel, was Sie da Ihrem Enkel weitergeben können.
Frau Horn, nur jetzt möchte ich mal Frau Babel kurz zur Hilfe eilen, weil ich genau diese Situation kenne, auch aus eigener Erfahrung, also nicht aus der Oma, sondern aus der Mutterperspektive. Und es ist aber tatsächlich so, wenn die Möglichkeit eines Computerspiels, so eines Mediums, wo so kleine Spielchen drauf sind, die Zeit sehr einfach vertreiben, wenn die im Raum ist, ist es ganz furchtbar schwer, da durchzudringen und die Kinder dazu aufzuraffen, sich auf etwas anderes einzulassen. Das erlebe ich so.
Ja, das kann schon sein. Und gerade wenn es jetzt auch vielleicht schon ein Stück weit so ist, dass es öfters vorgekommen ist. Aber ich möchte trotzdem Mut machen, darüber nachzudenken. Also ich sehe auch zum Beispiel, wenn wir mal essen gehen, dann sehe ich, dann sind Eltern und ihre Kinder und die Kinder spielen die ganze Zeit Handy und Smartphone, während man aufs Essen wartet und so. ist die Frage, ob man nicht auch was anders machen kann. Oder im Auto sehe ich Familien, ja, die Kinder haben hinten auf dem Rücksitz praktisch ihr kleines Fernsehen oder ihren kleinen Film, den die gucken können. Ich meine, uns war früher ja auch langweilig im Auto. Was haben wir gemacht? Wir haben dann, was weiß ich, Zahlen von 1 bis 100 gehabt und die haben wir abgestrichen. Welches Auto hat die 1, welcher hat die 5? Oder wir haben Rätsel gemacht. Woher kommt das Auto mit KR? Woher kommt das Auto mit M? Dann haben wir ganz viel gesungen. Meine Eltern hatten immer die Mundorgel mit und von hoch auf dem gelben Wagen über alles Mögliche haben wir an Liedern gesungen. Wir hatten unsere Favorites, die wir geschmettert haben und da ist uns ja auch die Zeit dann irgendwie vergangen. Und ich weiß, unsere Kinder spielen das heute noch so. Oder dann heißt es, Länder von A bis Z. Wem fällt eins ein? Immer reihum. Oder Hauptstädte. Wer kennt Hauptstädte? Mit A, mit B, mit C, mit D. Und so haben die auch ganz viel Wissen bekommen, was heute aber verloren geht, wenn wir sie immer nur vor die Medien setzen.
Aber das ist ja in einer Zeit gewesen, wo es diese Computerspiele nicht gab. Das heißt, kann das nicht bedeuten, auch jetzt, wenn zum Beispiel es darum geht, wie geht Frau Babel mit ihrem Enkel um, dass man vielleicht auch als Eltern und als Großeltern, das erfordert ja ein Stück Mut, sich so unbeliebt zu machen, dass das Handy mit dem Medium drauf oder die Computerspiele erstmal einfach gar nicht da sind oder zumindest so begrenzt sind von der Zeit, dass man sagt, 10 Minuten und danach fällt der Vorhang dafür, damit das Kind überhaupt erst frei wird, sich auf etwas anderes einzulassen und dann eben dieses Gefühl der Langeweile nicht nur auszuhalten und das Kind damit allein zu lassen, sondern ihm sich konkrete Alternativen überlegen, auch wenn die vielleicht erstmal nicht ganz, vielleicht ist das Plätzchenbacken vor Weihnachten nicht ganz so spannend oder nicht ganz so einfach, simpel, attraktiv wie das Computerspiel, aber wenn das Computerspiel denn nicht da ist, dann lässt das Kind sich vielleicht doch darauf ein.
Ja, das ist richtig. Und das Zweite ist vielleicht auch, also was wir zum Beispiel gemacht haben, bei jetzt Tipp Plätzchen, haben wir demnächst ja vielleicht auch wieder Advent. Wir haben gesagt, okay, jeder von euch sucht sich eine Sorte aus und wir machen Wettbewerb. Wer das leckerste Plätzchen backt, bekommt das und das oder so. Damit spornt man Jungs zum Beispiel immer an, wenn man Wettbewerbe macht oder so. Aber wenn man jetzt einen Enkel hat, geht das natürlich nicht. Aber ja, ich möchte trotzdem Mut machen, diesen Kampf aufzunehmen und vielleicht... Ja, es gibt ja überall im Moment auch so Back to the Roots, also zurück zu den Wurzeln. Wie einfach kann Leben doch eigentlich auch sein und wie kompliziert machen wir es uns oft? Und da halt einfach eine Alternative aufzuzeigen. Also das, was zum Beispiel unsere Kinder haben beobachtet, als sie klein waren und wir haben in der Gemeinde eine Adventfeier gemacht. Dann hat jede Familie einen selbstgebackenen Kuchen oder Plätzchen oder was mitgebracht. Und dann schon 10 Jahre später haben meine Kinder mich gefragt, Mama, was machst du denn dieses Jahr? Und da habe ich gesagt, ach, ich wollte eigentlich so einen bunten, was weiß ich, Printenteller und so, Dominostein und so. Dann sagten meine Kinder, bist du denn jetzt auch schon eine Mutter, die nichts mehr selber backt? Ich sage, wie meint ihr das denn? Ja, Mama, guck dir doch mal die Adventsfeiern an. Heute wird nur noch Stollen hingestellt, das und das. Es backt kaum einer noch was selber. Ich möchte aber, dass du noch selber backst. Okay, ja, dann habe ich gebacken. Habe Biskuitrollen gemacht, habe sie gefüllt und die waren in 0, nichts weg. Es war wirklich der einzige Kuchen, der noch da war. Ich will mich jetzt nicht loben, ich möchte nur eine Entwicklung aufzeigen. Mhm. Ja, und unsere Kinder zum Beispiel jetzt für diese Hochzeit, wir haben selbst Nussecken gebacken. Hat Spaß gemacht, war viel billiger. Wir haben sie dann auch noch eingetaucht in Schokolade. Einer meiner Söhne sagte, boah, das habe ich noch nie selber gemacht, das ist ja super. Das kann ich doch demnächst mal als Geschenk mitbringen oder wenn wir bei einem Buffet eingeladen sind oder als Dankeschön für irgendwas. Und das macht doch viel mehr her, wenn ich selbstgebackene Nussecken mitbringe, als wenn ich 5 im Geschäft kaufe. Hm. Und ich glaube, dass da auch im Moment auch wieder eine Generation heranwächst, die da offen für ist.
Vielleicht nochmal zu, also das sind alles so Ideen, die man haben kann. Das heißt, man muss sich aktiv überlegen, was kann ich tun, um irgendwie die Aufmerksamkeit der Kinder an mich zu binden irgendwie oder die auch eine Beziehung zu leben. Ich denke mal, jetzt spreche ich als Mutter von Jungs. Wir haben 3, sie haben 6 davon. Mein Eindruck ist auch, dass Jungs über Themen direkt zu reden, ist oft schwierig. Aber wenn man sie dann bei irgendeiner Aktion dabei hat, dann entwickeln sich die Gespräche auch leichter. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall ist das meine Erfahrung. Und ich habe auch ganz oft so mein Mann gesagt hat, mach doch mal was mit einem von den 6. Ne? Wenn du sie alle auf einmal hast, ist natürlich vielleicht schwierig. dann könnt ihr in Anführungszeichen spielen und Kanu fahren und sowas machen, was auch toll ist. Aber wenn du mit einem alleine mal Billard spielen gehst zum Beispiel, oder es muss auch nichts kosten, man kann auch mit dem Fahrrad irgendwie eine Tour machen, aber dann kommen manchmal Gespräche, auf die du sonst nie haben würdest.
Mhm. Ja, Frau Babel, war etwas für Sie mit dabei?
Ja, ich bin noch dabei. Also ich konnte es leider nicht, weil ich bin ja behindert und ich bin im Altenheim, im Pflegeheim und schwerst krank und meine Kinder, die kommen zu mir. Und ich verstehe es ja von einem Jungen, der gerade 11 wird, dass dem dann langweilig wird im Altenheim, gell? Ich verstehe es und ich versuche an ihn ranzukommen und dass ihm langweilig wird, habe ich ja nicht von ihm erfahren, das habe ich von meiner Tochter erfahren. Das hat er dann später seiner Mama gesagt, ja. Und ich kann ja diese Dinge alle nicht mehr machen, aber was ich kann, vielleicht einmal ein gutes Buch hingeben oder zum Lesen auch, oder dass man zusammen über irgendwas spricht, dass man ihm vielleicht ein bisschen rankommt, ja. Also das würde ich sehr gern machen und auch über meine Tochter, dass man da, also es sollten auch die Eltern und die Großeltern gut zusammenarbeiten. Mhm. Das wäre mein Ratschlag. Also dass man sich da rechtzeitig austauschen, dass nicht dann zu spät kommt, oh mein Sohn, mein Bruder, der langweilt sich bei dir, ne? Also das wäre eigentlich ein Rat von mir. Ich bin jetzt 67, das könnte eigentlich mal urenkel sein, aber wie gesagt, sie hat ihn sehr spät bekommen und jetzt hat sie eben diese Problematik und wir besprechen das zusammen und ich gebe ihr recht und sie passt schon auf. Sie passt schon auf, was er da, wem nachläuft, diese Spiele da, ja, oder so. Ja. Er kommt jetzt da in das Alter, wo er rausläuft und sie hat nicht mehr so diese Kontrolle über ihn, ja, und so. Also es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach.
Ja, Frau Babel, Sie sind jetzt natürlich, klar, natürlich in einer speziellen Situation. Frauen, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen. Das, was ich auch beobachte, ist, wenn ein Kind alleine bei mir ist, ist es ganz anders, als wenn die Eltern dabei sind oder die Mutter dabei ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Enkelsohn immer mit der Mutter zusammenkommt, dann ist es ganz klar, dass das Kind sich langweilt, weil dann sich ja die Mutter und die Tochter unterhält. Aber wenn das Kind alleine kommt und dann zum Beispiel unsere Kinder machen immer noch gerne Kreuzworträtsel oder Sudoku-Spiele oder irgendwas, was man mit diesem Kind zusammen machen könnte, dass man da oder vier gewinnt, ein Spiel, was man zu zweit spielen kann oder so, dann müsste man natürlich auf diese spezielle Situation eingehen und überlegen, was macht das Kind gerne an Rätseln oder es gibt auch schöne Bücher, wo Krimis erzählt werden und man muss selber rausfinden, wer ist das und werden immer zwischendrin Fragen gestellt und so. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, was man auch im Bett zusammen machen kann, weil sie sind ja im Kopf ganz fit. Von daher können sie ihrem Enkel bestimmt da auch noch ganz viel beibringen. Oder was weiß ich, vielleicht auch von irgendeinem Land, was sie begeistert hat, Dinge weitergeben und erzählen. Aber dazu würde es eine 1-zu-1-Situation brauchen, dass ihr Enkel sie alleine besucht oder dass
das
die Mutter dann...
So, ja. Ja, okay. Also ich bedanke mich sehr.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Babel.
Ja,
alles
Dankeschön.
Gute, Gottes Segen.
Dankeschön.
Ja, vielleicht auch noch, vielleicht kann man das als Mutter ja auch so regeln, dass man mal rausgeht und die Großmutter mit dem Enkel mal 5 Minuten alleine lässt, aber vorher schon irgendwie sich was überlegt hat, was die zwei zusammen machen können. Vielleicht kann ein Einstieg auch sein, dass der Enkel der Oma mal das Computerspiel zeigt oder so als Einstieg
genau,
oder ähnliches.
Sein, dass die genau. Das zusammen machen.
Dass sie einfach was zusammen machen, das ist so der Rat, einfach in eine 1-zu-1-Situation irgendwie in etwas Gemeinsames zu kommen. Und genau. Dankeschön, Frau Babel, für Ihren Anruf. Ich denke, da haben Sie für viele gesprochen, auch viele andere Omas, die sich ähnliche Fragen stellen. Und ich begrüße nun aus Kempen Herrn Lauels. Grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich verfolge ja diese Diskussion schon länger mit großem Interesse. Und ich kann da nur immer eins sagen, also wir haben zwei negative Mächte und was, das sind die Medien und das ist die Arbeit. Die Arbeit insofern, dass sie zu dominant geworden ist, dass praktisch Vater und Mutter zu sehr sich um die Arbeit kümmern müssen und zu wenig um die Kinder. Wir müssen mal wieder zu der alten Form zurückfinden, dass wir mehr uns um die Kinder kümmern. Und bei mir ist die Arbeit auch viel zu dominant geworden, so dass ich krank geworden bin. Und ich habe zum Beispiel vom Herrn schöne Fähigkeiten bekommen, wie Malen und Zeichnen. Und da habe ich zum Beispiel für meine Nichte jetzt zu ihrem Abiturabschluss ein Bild gemalt und habe auch bei meiner anderen Nichte, meiner ganz kleinen Nichte, zu ihrer Kommunion auch ein Bild gemalt. Und das kam richtig super an. Was ich sagen möchte, ist das, was diese eben sagten, wenn man etwas selber macht, wenn man einen Kuchen nicht kauft, sondern den selber macht, wenn man etwas selber macht, dann kommt das ganz anders an. Und auch diese gesellschaftliche Sache, Mensch ist erst dann ein Mensch, wenn er wieder bereit ist, mit anderen Menschen was zusammen zu machen. Und wie zum Beispiel, es gibt so schöne Spiele wie Tabu, da kriegen sie einen Spaß, da glauben sie gar nicht. Da können sie so richtig ihre Fähigkeiten drin ausspielen. Und sie glauben gar nicht, was sie da für einen Spaß kriegen, wenn sie mit der ganzen Familie so ein Spiel machen. Wir müssen mal wieder von den ganzen Smartphone-Kram und Facebook, das müssen wir mal wieder an Seite legen und mal wieder uns Kinder und Eltern mal wieder was zusammen machen.
Herr Lauitz, Sie bestätigen da etwas, was Frau Horn eben gesagt hat, eben Räume wieder auf Räume achten, in denen die Familie zusammenkommen kann, etwas gemeinsam unternimmt und nicht die Arbeit so sehr in den Vordergrund stellen, dass die Familie am Ende zurückbleibt. Das ist ja auch eines Ihrer wichtigen Themen, Frau Horn.
Ja, genau. Und ich fühle mich da auch sehr bestärkt. Ein Suchtexperte, der heißt Keith Becker, der hat gesagt, wenn Kinder süchtig werden nach Computer, dann sind sie eigentlich gar nicht süchtig, sondern einsam. Und es braucht keine Therapie, sondern Eltern. Das Kind braucht seine Eltern, es braucht eigentlich keine Therapie, weil es ist eigentlich im Kern einsam. Und um diese Einsamkeit oder Langeweile, was wir eben hatten, zu überbrücken, geht es an den Computer und wird ein Stück süchtig. Von daher ist das vollkommen richtig. Und ich möchte zu dem Stichwort Arbeit was sagen. Also meine Tochter hat jetzt ihr erstes Kind bekommen, die ist 15 Monate. Sie arbeiten beide und haben überlegt, ob sie nicht beide halbtags arbeiten und haben überlegt, schaffen wir das mit dem Geld, wenn wir beide auf halbe Stellenzahl gehen, damit wir beide für dieses Kind da sind. Wir können dann beide eine Beziehung aufbauen, wir können beide auch Geld verdienen, für unsere Rente später was machen. Und diese Zeit jetzt, dieses große Geschenk, Kinder haben zu dürfen, was ja gar nicht alle Menschen haben werden, diese kurze Zeitspanne, die wir Kinder haben, nämlich 10 bis 20 Jahre, die nutzen wir jetzt auch. Und dann fahren wir vielleicht mal nicht in Urlaub und bleiben in Deutschland oder besuchen die Großeltern, weil uns das so wichtig ist, diese gute Beziehung zu dem Kind aufzubauen und ihm damit ganz viel Rückenwind zu geben. Weil es wird ja immer wieder gesagt, ja, also heute müssen ja alle arbeiten und die Frauen müssen auch arbeiten. Aber die Frage ist ja auch da, wie viel. Und ist es wirklich so, dass man beide Gehälter braucht oder wo kann man auch Geld einsparen oder müssen wir das alles so ausgeben oder können wir es auch günstiger machen?
Mhm. Vielen Dank, Herrn Lauitz, für Ihren Anruf und alles Gute
Ihnen. Darf ich da noch was sagen? Hallo? Darf ich da noch was sagen?
Ja.
Wäre auch weniger mehr. Was ich meine, ist, dass wir vielleicht unsere Ansprüche mal wieder vom Wohlstand her, vom materiellen Wohlstand ein bisschen mehr runterschrauben, dass wir nicht zweimal im Jahr in Urlaub fahren müssen. Wir müssen nicht immer das neueste Auto vor der Tür haben oder den neuesten Computer. Wenn wir unser Leben mal wieder mehr auf die Einfachheit besinnen und auf das Wesentliche besinnen, dann braucht man vielleicht gar nicht so viel Geld, dass wir jetzt da den ganzen Tag nur mit Arbeit verplempern.
Genau, da sind Sie natürlich persönlich auch ganz besonders von betroffen, haben das selber auch erlebt und sprechen da aus eigener Erfahrung. Vielen Dank, dass Sie die mit eingebracht haben. Herr Lauitz, alles Gute Ihnen. Und ich begrüße nun Frau Weberl aus Regensburg.
Grüß Gott, ich bin die Grüß Gott, ich bin die Frau Werwein aus Regensburg-Land. Ich habe eine Enkelin, die ist zwar erst 6 3/4 Jahre alt, aber ich habe mir überlegt, wie ich als Oma vielleicht verhindern kann, dass dieses Kind eben auch einsam ist und den Medien verfällt. Und da habe ich schon vor 2 Jahren angefangen, ihr Briefe zu schreiben, also an sie adressiert. Und sie konnte natürlich noch nicht lesen, aber dann waren auch die Eltern angeregt, dass sie sich Zeit nehmen, um dem Kind die Briefe, die ich geschickt habe, vorzulesen. Und damit wir einfach Verbindung haben, obwohl wir getrennt sind räumlich. Sie wohnen in Amberg, meine Enkelin wohnt mit der Familie in Amberg und ich eben in Regensburger Gegend. Und das ist also jede Woche ein Brief hin und her gekommen. Langsam habe ich sie auch angeregt, dass sie selber mir Zeichnung schickt oder langsam hat sie auch angefangen, schon Buchstaben zu schreiben, ihren Namen und so. Und da hat sie mir ab und zu auch mal einen Brief geschickt. Da habe ich ihr das Kuvert hergerichtet mit Briefmarke drauf, habe ich ihr gebracht und beim Besuch. Und sie hat dann was reingelegt und in den Briefkasten geworfen. Also ich habe versucht, nicht nur telefonisch mit ihr wöchentlich mindestens einmal in Verbindung zu sein und zu erzählen und Viertelstunde lang oder noch länger am Telefon mit ihr Spiele zu machen, Wortspiele, Zahlenspiele und so weiter und einfach erzählen, wie es uns geht und was wir erlebt haben. Und ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, dass die mitmenschliche Beziehung aufgebaut wird und immer erhalten wird, dann sind die Kinder am ehesten davor beschützt, dass sie sich an irgendwelche Fernseher und Handys und Zeug allzu sehr hinhängen. Und das versuche ich weiterhin zu vermeiden und hoffe, dass ich und sehe, dass ich eigentlich auf einem guten Weg bin. Also sie kann inzwischen schon lesen und kommt jetzt in die Schule und jetzt schreibe ich halt so schön, wie ich kann, in Druckschrift und da kann sie das selber für ihre Briefe lesen. Ja. Und ich finde, das sollten alle Großeltern machen, dass sie, wenn sie getrennt sind von den Enkelkindern, dann und überhaupt, also viel Kontakte von Anfang an pflegen regelmäßig.
Das heißt, auch durch den guten alten Brief, das geht ja auch wieder in die Richtung, die Medien holen die Dinge weg von uns. Das ist nichts, was wir so sinnlich erspüren, anfassen können, Frau Horn. Das heißt, auch Briefe schreiben und so, das geht auch in die Richtung?
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, was ja auch schön ist, ein Brief braucht Zeit, ne? Der ist nicht sofort da. Also SMS ist geschrieben, sofort ist es da und wird sofort beantwortet. Diese Geduld aufbringen und dieses drüber nachdenken, immer wieder lesen können, immer wieder angucken können oder sich dann überlegen, was antworte ich jetzt auf diesen Brief, das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die ein Stück verloren gegangen ist. Vielleicht kann man da auch Entschleunigen der Zeit nennen, ja. Also wir beschleunigen ja meistens immer unsere Zeit und wir denken immer, wir haben Angst, Zeit zu verlieren. Aber dass man Zeit auch auskosten kann und dass Zeit etwas ganz Kostbares ist und man auch Geduld wieder ein Stück lernt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, genauso wie das Anregen von Fantasie. Also wenn ich einen Brief lese, dann stelle ich mir in Gedanken was vor. Und wenn die Oma jetzt sagt, du, ich habe neulich einen Regenbogen gesehen, weil es hat geregnet und es gleichzeitig hat die Sonne geschrien, ja, dann überlegt ein Kind, was ist ein Regenbogen und malt sich einen Regenbogen in den Himmel. Wenn ich aber ein Bild sehe auf dem Computer oder im Fernsehen, dann ist das alles schon fertig. Dann wird meine Fantasie ja gar nicht so angeregt. Und das möchte ich auch allen Großeltern nochmal sagen. Nutzen Sie die Zeit vorzulesen. Kinder lieben es, dass man ihnen Geschichten vorliest und Bücher vorliest und dass die Fantasie angeregt wird, dass sie sich selber was vorstellen können. Hinterher kann man nochmal drüber reden und kann sagen, hör mal, was haben wir denn jetzt gerade gelesen? Wie ging die Geschichte denn nochmal? Und weißt du noch, was wir gestern gelesen haben? Ist ganz spannend. Und ich weiß, als einer meiner Söhne mal krank war, da hat er gesagt, Mama, früher hast du mir immer Geschichten vorgelesen. Kannst du das nicht nochmal machen? Also das ist auch eine ganz wichtige Sache, die vielleicht verloren geht, wenn wir immer nur Kassettenrekorder rein. Früher bei uns gab es dann den Kassettenrekorder, heute CDs und so. Oder jetzt setzt man die Kinder halt vor Filme, statt dass man selber einfach ein Buch vorliest und sich die Fantasie entwickeln lässt.
Hm. Und ich frage mich gerade, geht sowas auch, wenn Großeltern getrennt sind, gerade bei kleineren Enkelkindern, mit denen man sich noch nicht so gut am Telefon unterhalten kann, dass man einfach auch mal eine Geschichte am Telefon vorliest und einfach sagt, Fortsetzungsgeschichte, und am Abend ruft Oma immer an und es gibt einen neuen Teil?
Könnte man probieren. Denkbar. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass man das macht. Man könnte auch vielleicht auf eine CD was aufsprechen, immer zwei Kapitel, so wie so ein Hörbuch, und das dem Kind dann schicken. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, weil das, was ja so schön am Vorlesen ist, ist dieses im Arm liegen, auf dem Schoß sitzen und diese Geborgenheit, die dann automatisch kommt, ne, wenn ich auf dem Schoß sitze. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn man keine, ja, wenn man sich nicht so oft sehen kann.
Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ein Elternteil, ein Großelternteil vielleicht auch im Seniorenheim ist oder so, aber noch gut lesen kann, dass man das Kind auch, das ist natürlich auch ein Engagement der Eltern, das Kind dann dahin zu bringen und die beiden mal eine halbe Stunde mit einem Buch auch zu lassen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
Aber für
also
alles das braucht
es
die Zeit.
Auch die Stimme immer wieder der Großmutter, wenn das so ist, das ist gut. Ich habe nämlich jetzt nochmal einen schönen Tipp gekriegt. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt noch jung im Großmutterdasein, 15 Monate. Unsere Enkelin war jetzt das erste Mal eine Nacht alleine da. Und dann sagte mir eine schon erfahrene Großmutter, hör mal, nächste Mal lass dir einfach ein T-Shirt von deiner Tochter und deinem Schwiegersohn bringen, was die nicht gewaschen haben. Und dann legst du das einfach mit ins Bett. Dann hat die einfach diesen Geruch von den Eltern und fühlt sich gar nicht weg von den Eltern. Und genauso ist das vielleicht auch mit einer Stimme. Na, wenn man jetzt die Stimme der Großmutter dann wieder hört, weil sie halt eine Geschichte aufgesprochen hat, ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit.
Auch eine Möglichkeit, die Medien dann konstruktiv zu nutzen, um die Beziehung zu pflegen. Dankeschön, Frau Weberl, nochmals. Und ich begrüße nun Frau Klier. Grüß Sie Gott, Frau Klier.
Grüß Gott, hallo. Ich hatte drei Sachen, die ich gerne ansprechen wollte, aber zum Schluss wollte ich noch was dazu sagen, wegen der Sache mit der Großmutter. Meine Großmutter und meine Großeltern sind sehr weit entfernt gewesen, in fernen Ländern sozusagen. Meine Mutter, ich bin Jahrgang 78, die hatte damals immer die tolle Idee, dass wir auf Kassette viel erzählt haben. Oftmals hat es uns das vorgesprochen, weil wir noch sehr klein waren, hat man immer den leisen Ton meiner Mutter gehört und wir haben es nacherzählt. Und dann hat meine Großmutter auch wieder aufgenommen und haben uns wieder gegenseitig immer Kassetten geschickt. So haben wir einen gewissen Kontakt gehabt. Man könnte ja auch einfach was erzählen, einfach wie gesagt die Geschichte erzählen oder vom Alltag erzählen, was weiß ich. Ich habe die, meine Großeltern waren halt Großbauern, die haben halt dann erzählt vom Viech und von allen möglichen Sachen. Und so hatten wir eine Aufmerksamkeit und hatten eine Kennenlernmöglichkeit. Und das Schöne ist, diese Kassetten waren im Nachhinein der Hit. Jetzt streiten wir uns alle drum, wem die Kassetten gehören, weil wir sind vier Kinder. Wer die für sich aufbewahren kann, ist eigentlich eine wunderbare Art. Was ich eigentlich sagen wollte, sind drei Punkte. Einmal zu der Langeweile. Langeweile wird so fast wie ein rotes Tuch gesehen. Ich finde, also ich habe mich als Kind, auch als Jahrgang 78, eigentlich natürlich auch gelangweilt, aber meine Mutter ist nicht gleich dabei verrückt geworden und hat nicht gleich versucht, mich irgendwie allein zu unterhalten und mich abzulenken und tausend Sachen zu bieten. Ich finde, Kinder müssen es auch lernen, mit Langeweile umzugehen. Dass Kinder auch lernen können, auf einer Decke zu liegen, einfach die Wolken anzuschauen, einfach die Natur auf sich wirken zu lassen. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie Eltern, wenn sie Langeweile aufspüren, sich aufspüren in dem Kind, dass sie gleich meinen, oh je, sie sind nicht die richtigen, wie soll ich sagen, Fürsorgemenschen, das Kind braucht Aufmerksamkeit, ich muss mit ihm irgendwas machen. Aber ich finde, eine gewisse Stille muss man auch aushalten können, wie Eltern als auch Kinder. Mhm. Und ich finde, Langeweile ist nicht schlimm, kann ja die Fantasie sehr anregen. Und muss, wie gesagt, einfach auch, wenn ich so sehe, meine ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft und auch fremde Menschen, nicht irgendwo Zug fahre oder S-Bahn fahre, wenn ich beobachte, sobald ein Kind mal irgendwie Langeweile nur aufkommen lässt, wird sofort ein Programm aufgezogen. Von, also wirklich fast bis zum extremen Blödsinn. Hauptsache, das Kind ist irgendwie beschäftigt und lacht und freut sich. Muss aber nicht sein. Dann denke ich, die Tatsache mit dem neuen Medien ist auch, dass einfach, wie es vorhin auch schon gesagt wurde von Ihnen, dass auch das einfach an der mangelnden Aufmerksamkeit. Ich denke, Kinder, wenn sie halt einfach, wie soll ich sagen, man weiß nicht, sind es Scheidungskinder, sind es Kinder von Eltern, die halt sehr viel arbeiten müssen, um ihren hohen Lebensstandard aufrechtzuerhalten oder überhaupt einen Lebensstandard zu erhalten, dass sie überhaupt überleben können? Oder ist es eine Mischung aus Eltern, die sich halt auch sehr verwirklichen, wenn ich bedenke, meine Eltern, für meine Eltern war das Wichtigste, Jahrgang 41, 42, dass es uns Kindern mal besser geht als ihnen. Das heißt, meine Eltern haben sich überhaupt nicht selbst verwirklicht. Von Essen gehen und zum Yogakurs und dies und das. Aber ich sage Ihnen eins, sie waren rundum zufrieden. Sie waren rundum glücklich. Sie haben keinen Trip nach Barcelona oder keinen Urlaub irgendwo am Strand vermisst. Wir waren einmal im Jahr in meinem Heimatland in Kroatien. mehrere Wochen und es war ihr Jahresurlaub. Und die hatten dann auch ein Haus, hatten zu viel zu tun und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es auch so, dass es nicht sein muss, wenn wir heute diese Selbstverwirklichung haben, dass wir deswegen glücklichere Eltern sind und immer unsere Akkus aufgeladen sind, um die Aufmerksamkeit den Kindern zu schenken. Ich denke, die Zeit, die man verbringt, die ist effektiv wichtig. Ob das 5 Minuten am Tag sind oder eine Stunde. Man kann auch, wenn ich bedenke, meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Abends haben wir immer unsere Gute-Nacht-Geschichten gehört. Die hat sie schon von ihrer Urgroßmutter und Großmutter wurden immer weitergegeben. Und am Wochenende, wenn sie mal Zeit hatte, und nicht jetzt Schichtdienst hatte in der Klinik oder so, haben wir auch die schönsten Ausflüge gemacht. Sie haben Mühle mit uns gespielt, 4 gewinnt. Wir haben Filme zusammen, die ganze Familie vom Fernseher angeschaut. Und daraus beruht noch mein Lieblingsfilm mit Jean-Paul Belmondo, Cartouche, Jahrgang 66, der Film, obwohl ich Jahrgang 78 bin. Also wie gesagt, man hat einfach das wirklich gefeiert und zelebriert, Plätzchen zusammengebacken und so weiter und so fort. Meine Mutter hat nie ein Lehrbuch in die Hand genommen, weder mein Vater. Mein Vater sagt heute noch zu mir, das Wichtigste in der Erziehung, weil er auf alle Kinder schon aufgepasst hat in der Familie und auch die sieht in der Umgebung, wenn er unterwegs ist, wie die Kinder halt dann Terror machen, sich auf den Boden legen, mit dem Kopf auf den Boden schlagen, wenn sie irgendwas wollen. Er sagt immer, das Wichtigste ist die Konsequenz. Wenn es einmal bei einem Nein ist, soll es bei einem Nein bleiben. Weil das Kind fängt dann an, die Eltern zu terrorisieren. Und der wichtigste Rat meiner Mutter war, sie ist leider schon vor vielen Jahren verstorben, lass nicht die Kinder auf deinem Kopf tanzen. Du kannst eine wunderbare Mutter sein, aber eine Mischung aus Strenge und Güte. Und da, finde ich, gehört dann einfach auch der Glaube dazu. Ich denke mal, es heißt nicht, dass jetzt die gläubigsten Menschen die besten Eltern sind. Das will ich damit nicht sagen, um Gottes Willen. Es gibt vielleicht auch die schrecklichsten oder die brutalsten oder die vielleicht verlogensten Menschen im Glauben. Das muss alles nicht sein. Aber ich finde, wenn ein Mensch gläubig ist und dankbar für sein Leben und für seine Gesundheit und die Freude an den Kindern einfach, dass man sie hat, dass sie gesund sind und das jeden Tag mit ihnen teilt und einfach den Herrgott bittet, die richtigen Worte zu finden in der Erziehung, in der Ermahnung, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben, dass sie nicht in falschen Freundeskreis kommen, in Drogen, was weiß ich alles, oder irgendwelchen Suchtsachen bezüglich Internet oder irgendwelchen sexuellen Sachen oder sowas. Ich finde, das Gebet, dass man ein Kind, kann man nicht so bald lernen. Es muss nicht ein Gebet sprechen können, aber einfach ein Urvertrauen zu haben in sich, für jeden kleinen Schritt, den es doch noch so durch die Welt trägt.
Frau Klier, das waren jetzt ganz viele Punkte. Vielen herzlichen Dank für Ihre persönlichen Erfahrungen. Und man merkt auch, das, was man einen geprägt hat, was einen positiv geprägt hat, das gibt man und trägt man auch gerne weiter. Und ich denke, da war auch schon vieles zusammengefasst von dem, worüber wir heute gesprochen haben, eigentlich über den Medienkonsum bei Kindern. Und wir merken, es gibt da ganz viele Alternativen, die wir heutzutage oft nicht anbieten. Und die Kinder deswegen auch mit den Medien oft alleine lassen oder sozusagen als Ersatzfutter für etwas hinhalten, weil das, was die Kinder eigentlich brauchen, wir ihnen oft nicht mehr geben wollen. Ist das richtig, Frau Horn?
Ja, ich habe noch einen Satz so für mich gedacht. Fernseher oder Medien sind keine Babysitter. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir vielleicht da die Medien also auch ein Stück missbrauchen, indem wir sagen, okay, dann kann ich in der Zeit ja schnell das und das machen, ne? Dann sollen die ruhig Computer spielen und aber es ist kein Babysitter. Der Babysitter ist noch besser, der spielt mit den Kindern und der geht mit ihnen auf den Spielplatz oder. Aber das Fernsehen macht es nicht. Und mein Sohn hat so schön, ich hatte einen Vortrag mit ihm zusammengehalten, als er 17 war. Und der sagte so schön, Mama, und Latein kommt im Fernsehen nicht vor. Das kann ich da nicht lernen. Mathematik auch nicht. Also mein Kopf ist dann schon voll mit Dingen, eigentlich voll gemüllt mit dem Ganzen, was ich im Internet gesehen habe und so. Und dass da gar kein Latein und gar kein Mathematik, gar kein Englisch und so mehr Platz hat. Und das Gehirn ist doch nun eins der wichtigsten Organe, das wir haben. Und da sollten wir gut drauf aufpassen. Und die Frage ist, womit füllen wir das? Und wenn wir früher gesagt haben, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also ich stehe jedenfalls staunend davor. Mein Vater hat in der Jugend alle Staaten in Afrika auswendig gelernt. Gut, die haben sich dann natürlich jetzt von den Namen her etwas verändert, aber der konnte die alle runterbeten. Oben links angefangen und ich muss sagen, ich habe sie bis heute nicht gelernt. Also was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Vieles kann man wirklich in der Kindheit lernen, wo man später unglaubliche Mühe hat. Und das ist vielleicht auch die Frage, was wollen wir denn unseren Kindern beibringen und wo können wir sie auch motivieren, gucken, wo sind ihre Gaben, wo sind ihre Fähigkeiten, was können wir anbieten, was nehmen sie, auch zum Beispiel ein Musikinstrument ist gut, wenn man das früh anbietet. Und natürlich ist es so, dass sie einen 5-, 6-, 7-Jährigen leichter vielleicht motivieren können, in Handballverein, Fußballverein zu gehen oder so, als ein 15-, 16-Jährigen, der jetzt den ganzen Tag Computer spielt und wo sie sagen, so, du musst jetzt mal was anderes machen, du musst jetzt raus. Von daher ist es schon auch da wichtig, die Weichen frühzeitig zu stellen.
Jetzt noch zum Schluss dieser Sendung, wenn wir über Medien nachdenken, fragen sich vielleicht manche ja, wo stehe ich jetzt eigentlich? Also sind wir jetzt, was den Medienkonsum angeht, bei meinem Kind schon an der kritischen Stelle angelangt oder ist das eigentlich noch ganz okay? Wir leben, das haben Sie ja auch gesagt, Frau Horn, in einer anderen Zeit. Wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder sich mit den gleichen Dingen identisch beschäftigen, wie es wir in ihrem Alter getan haben. Die Kommunikation läuft heute anders. In gewisser Weise gehört das einfach zu dem Leben der heranwachsenden Kinder und Jugendlichen jetzt dazu. Aber welche Fragen können wir uns stellen, um uns zu fragen, ob es schon in einen kritischen Bereich wegrutscht?
Ja, also die Fragen, die man sich stellen könnte, ist, stellt das Kind jeden Tag, auch schon vielleicht morgens vor der Schule, den Computer an? Hat es Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule? Was berichten die Lehrer davon? Verbringt es vielleicht sogar mehr als 5 Stunden täglich am Computer, also vorher schon 1 Stunde und wenn es nach Hause kommt, muss es sofort an den Computer. Gibt es vielleicht auch in der Familie ständig Stress wegen der nicht eingehaltenen Absprachen? Hat es in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Beim Zunehmen ist es so, dass man ja oft nebenbei konsumiert, Schokolade und was nicht alles oder abnehmen. Man beobachtet, wenn Kinder computersüchtig werden, dass die überhaupt kein Gefühl mehr haben für Nahrungsaufnahme und oft ganze Mahlzeiten überspringen. Schläft das Kind schlechter, bewegt sich weniger? Macht ihm nur noch Computerspielen Spaß und ist alles andere langweilig? Wie ist das mit Freunden? Hat es Freunde oder schottet sich zunehmend ab? Und geht auch nicht mehr weg, wird nicht mehr angerufen, können wir uns zum Spielen treffen oder die kommen auch nicht mehr zu ihm selber nach Hause. Spielt es lieber am Computer, als etwas mit Freunden zu unternehmen? Vielleicht auch noch die letzte Frage, wird es böse oder wütend, wenn man es daran hindert, an den Computer zu gehen? Das sind so mal Fragen, die man sich stellen könnte. Ich habe auch ein Handout zusammengestellt für die Hörer, was man bei Radio Horeb sich besorgen könnte zu der Sendung. Und da sind diese Fragen auch nochmal zusammengefasst. Auf diesem Handout sind auch Internetseiten, die einem helfen können, aufgeschrieben und Tipps im Umgang mit Computerspielen für Kinder.
Dieses Handout, dieser Zettel mit Stichworten liegt dem Hörerservice vor und erreichbar unter 08328 921 110 oder Sie schauen ins Internet unter der Rubrik Lebenshilfe im Programm unter der heutigen Sendung. Da sollte dieses Handout, ich habe es jetzt noch nicht kontrolliert, jetzt schon oder zumindest in Kürze auch zu finden sein. Vielen herzlichen Dank, Frau Horn, für diese Sendung zum Thema Kinder und ihr Umgang mit Medien. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel über die Medien und die Gefahren von Medien gesprochen. Ich denke, das ist alles hinlänglich sowieso bekannt aus sonstigen Sendungen bei Radio Horeb oder auch in den Medien wird das ja oft diskutiert. Wir haben vor allem gesprochen darüber, wie sich die Medien heute in das Familienleben einbetten und wo wir da Gefahren aufsitzen, die den Medien einfach sehr, sehr großen Spielraum geben, weil einfach vieles andere fehlt. Und ich danke da auch unseren Hörerinnen und Hörerinnen für ihr Anrufen und für ihre persönlichen Beispiele, Hinweise, Tipps auch. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute Ihnen, Frau Horn. Wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Ihnen und
Dank,
Gottes
Frau
Segen für Ihr Wirken.
Ihnen auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.